Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pflegeleichter Leben, dem Podcast von Pflege.de. Ich bin Martina Rosenberg, ehemalige pflegende Angehörige und Chefredakteurin bei Pflege.de. Und neben mir, da sitzt
Johannes Siegel, Fachredakteur bei Pflege.de. In Pflegeleichter Leben sprechen wir über alles, was für die Pflege zu Hause wichtig ist. Von der Organisation über Finanzierungsfragen bis zu den täglichen Herausforderungen.
Heute geht es um eine Frage, die viele nicht nur am Anfang beschäftigt, sondern immer wieder, wenn sich eine Pflegesituation verändert. Wo bekommt man Hilfe, wenn es zu Hause schwieriger wird?
Zum Beispiel, wenn man langsam merkt, es klappt nicht mehr ganz so wie vorher oder wenn nach einem Sturz plötzlich viel mehr Unterstützung nötig ist oder wenn Angehörige einfach am Limit sind.
Ja, da tauchen dann schnell Begriffe auf wie Pflegekasse, Pflegestützpunkt oder Pflegeberatung. Ja, man fragt sich dann, wen rufe ich eigentlich an, wer ist wofür zuständig und welche Art von Beratung passt eigentlich in welche Situation?
Ja, genau diese Fragen wollen wir heute klären. Und damit das nicht ganz so theoretisch bleibt, begleitet uns heute eine fiktive Person. Wir nennen sie Susanne.
Mhm. Genau, ist ganz was Neues. Susanne ist 61, berufstätig und kümmert sich um ihre Eltern, beide Anfang, Mitte 80. So, und bis vor kurzem ging es irgendwie bei Susanne und bei der Familie, aber seit ein paar Monaten wird klar, es braucht mehr Unterstützung. Susanne hat deshalb bereits einen Pflegegrad beantragt, aber der Bescheid, der ist noch nicht da.
Und genau in dieser Phase, wenn sich eine Situation verschlechtert, aber noch nichts offiziell entschieden ist, fragen sich ja viele, wo bekomme ich jetzt eigentlich Hilfe und welche Beratung passt? Deshalb schauen wir uns im Laufe der Folge immer wieder Susannes Fall an und fragen uns, welche Hilfe ist jetzt für sie die richtige?
Ja, und nicht nur Susanne begleitet uns durch diese Folge, sondern auch eine Expertin, die das Thema aus ganz verschiedenen Perspektiven kennt. Sie heißt Verena Campell, ist examinierte Pflegefachkraft, Diplompflegewirtin und hat noch einen Master in Beratung und Sozialrecht. Na, und sie führt Pflegeberatungen nach § 7a durch und erstellte auch Gutachten für den medizinischen Dienst in Hessen. Schön, dass du da bist, Verena. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch sein darf.
Herzliches Willkommen auch von mir.
Ja, dann fangen wir vielleicht mal an. Verena, wenn sich eine Pflegesituation verändert, so wie bei Susanne, ja, dann stehen ja viele vor derselben Frage, wo bekomme ich jetzt Hilfe her? Und in unserem Fall Susanne, da hört sie also auch zwei Anlaufstellen, das ist die Pflegekasse und der Pflegestützpunkt. Vielleicht kannst du mal ganz einfach erklären, wofür ist welche Stelle da und was kann Susanne jetzt in unserem Fall schon klären, obwohl der Pflegegrad noch gar nicht entschieden ist.
Ja, sehr gerne. Da Susanne schon mal von dem Pflegestützpunkt gehört hat, ist schon mal gut. Da ist sie schon in guten Schritten weiter als ganz viele Menschen, die davon noch nie gehört haben. Sie wird auch bei dem Anruf bei der Pflegekasse, den sie wahrscheinlich als erstes gemacht hat, hat sie bei der Pflegekasse angerufen, hat sich die Antragsformulare zuschicken lassen. Wurde sie vielleicht schon hingewiesen darauf, dass es den Pflegestützpunkt gibt, wo sie dann relativ wohnortnah eine direkte Beratung individuell bezogen auf ihre Situation bekommt. Ja. Und da haben wir auch schon so ein bisschen ganz grob den Unterschied oder so, warum gibt's da, warum wird da die Pflegekasse genannt, warum wird der Pflegestützpunkt genannt, was ist der Unterschied? Habe ich jetzt schon so ein bisschen gesagt, die Pflegekasse ist immer erstmal der erste Ansprechpartner. Also wenn eine Pflegebedürftigkeit auftritt, dann macht es super viel Sinn, sich erstmal an die Pflegekasse zu wenden. Die Pflegekasse, ist immer auch die Krankenkasse. Ja, also das ist immer das Gleiche. Manchmal, wenn Menschen anrufen und fragen, ja, wo muss ich mich denn, was mache ich denn jetzt, wo muss ich denn anrufen? Da sage ich, was ist denn Ihre Pflegekasse? Ja, das weiß ich gar nicht so genau. Ich weiß nur, dass meine Krankenkasse die AOK ist. Und dann sage ich, ja, dann ist auch Ihre Pflegekasse die AOK. Also das ist praktisch die kleine Einliegerwohnung im großen Haus Krankenkasse.
Ja, schön formuliert, ja, genau. Richtig, ja, das ist immer oft das Problem, weil man ja nie Pflegekasse irgendwo liest, sondern nur Krankenkasse. Ja, ganz genau. Mhm. Gibt es denn Themen, bei denen du sagen würdest, das gehört eindeutig zur Pflegekasse?
Also alles, was mit dem Thema Pflegebedürftigkeit zu tun hat, ja, da ist man bei der Pflegekasse richtig. Also wenn es schon irgendwie das Wort Pflegeleistungen oder Pflegeantrag im Namen hat, dann kann man sich an die Pflegekasse wenden. Meistens ruft man erstmal an bei seiner Kasse und wird dann intern schon durch die Systeme an die richtige Stelle geleitet. Man wird dann gefragt, um welches Thema geht es, wenn man dann sagt, Antrag auf Pflegeleistung, da wird man direkt intern schon an die Mitarbeiter von der Pflegekasse weitergeleitet.
Mhm. Das heißt, dafür ist die Pflegekasse erster Ansprechpartner. Es gibt aber doch bestimmt auch Themen, wo du sagen würdest, da wäre der Pflegestützpunkt bestimmt auch eine super Anlaufstelle. Was würdest du da raten?
Genau. Für so eine erste Information und Auskunft ist die Pflegekasse die richtige Stelle, die zum Beispiel Anträge rausschickt, ja, und schon mal Dinge vermerkt, Dinge aufnimmt. Und alles Weitere sollte tatsächlich dann über den nächstgelegenen Pflegestützpunkt laufen. Ja, der Pflegestützpunkt ist eine kostenlose und unabhängige Beratungsstelle, die wohnortnah ist und auch mit dem regionalen Hilfesystem vernetzt ist. Das heißt, die wissen genau, welche Hilfesysteme gibt es bei der betroffenen Person vor Ort. Ja, und das ist auch so der wesentliche Unterschied. Die Pflegekasse macht es so ein bisschen allgemeiner, meistens ja bundesweit, ne, wohingegen der Pflegestützpunkt wirklich regional vor Ort ist und die Hilfesysteme, die es gibt, kennt.
Okay, dann kann man das vielleicht so zusammenfassen. Also immer, wenn es um Leistungen, Ansprüche, Anträge geht, dann die Pflegekasse mal zunächst anrufen und anfragen. Mhm. Und wenn es um Orientierung und, wie du gerade sagst, regionale Hilfen und Koordination vor Ort geht, dann ist der Pflegestützpunkt die beste Wahl. Richtig?
Genau. Mhm. Wenn man sich an den Pflegestützpunkt wendet, dann hat man einen festen Ansprechpartner. Und das ist auch nochmal so ein Unterschied. Ja, eine Person, die sich die Situation anschaut, die sich notiert, welche Probleme bestehen, welche Hilfen gibt es, welche Leistungen werden schon bezogen und an die man sich dann auch immer wieder wenden kann und die dann weiß, worum es geht.
Mhm. Ja. Jetzt kommt kurz Werbung in eigener Sache.
Haben Sie sich schon einmal gefragt, ob Ihnen ein Pflegegrad zusteht? Oder ob vielleicht sogar eine Höherstufung möglich wäre?
Viele Menschen sind unsicher, wie man den tatsächlichen Unterstützungsbedarf im Alltag richtig einschätzt. Genau hier hilft der kostenlose Pflegegradrechner von pflege.de.
Online beantworten Sie einige Fragen zur Situation der pflegebedürftigen Person und erhalten anschließend eine erste Einschätzung, welcher Pflegegrad zutreffen könnte. So bekommen Sie eine bessere Orientierung, bevor Sie einen Antrag bei der Pflegekasse stellen oder prüfen möchten, ob sich ein Widerspruch lohnen könnte.
Jetzt informieren über den Link in den Shownotes.
Das war's mit Werbung, jetzt geht's wieder weiter.
Super, wir schauen mal wieder ein bisschen auf Susanne und ihre Situation. Ja. Sie wartet weiterhin das, was passiert mit dem Pflegegradantrag. Aber zwischenzeitlich wartet ja der Alltag nicht. Also die Mutter ist sehr erschöpft, der Vater ist unsicher. Mhm. Susanne muss irgendwie helfen, sie weiß aber nicht genau wie. Sie hat jetzt zwei Optionen, die da vielleicht besonders hilfreich sein könnten. Pflegeberatung nach § 7a und Pflegekurse bzw. häusliche Schulungen nach § 45. Ja. Fangen wir vielleicht mal mit der Pflegeberatung nach 7a an. Was ist es und ist die Situation jetzt, also ist das jetzt der geeignete Anlaufstelle für ihr Susanne in dieser Situation?
Ja, also ich würde Susanne auf alle Fälle raten, ganz gleich beim Pflegestützpunkt anzurufen und dort einen Termin zu vereinbaren. Sie kann dorthin gehen, sie kann dann zum Beispiel auch schon mal Arztberichte mitnehmen und kann die dann dem Mitarbeiter zeigen. Der Mitarbeiter nimmt sich dann Zeit, macht einen Termin mit ihr und schaut sich die ganze Situation an. Der schaut schon mal, welche Befunde liegen vor. Der wird sie vorbereiten, auch auf den Besuch vom medizinischen Dienst. Das ist ja ein ganz wichtiges Thema. Das ist ja nichts, was man irgendwie in der Schule lernt. Wie bereite ich mich auf den Besuch vom Gutachter vor? Und von daher ist es gut, dass es da eine Stelle gibt, die einem schon mal erste Orientierung gibt, Fragen beantworten kann und auch gut vorbereiten kann auf den Besuch vom medizinischen Dienst. Wenn Susanne sich schon, bevor der medizinische Dienst da war, an den Pflegestützpunkt wendet, ist es eine sehr gute Entscheidung von ihr, die ich auch jedem empfehlen würde, weil ganz häufig, wenn man so ein bisschen unvorbereitet in den Besuch vom medizinischen Dienst reingeht, dann kann es passieren, dass der Hilfebedarf nicht wirklich gut und korrekt erfasst wird. Ja, und da ist der Pflegestützpunkt eine gute Stelle, auch schon ohne, dass man einen Pflegegrad hat, um sich eben auf den Besuch vom medizinischen Dienst wirklich gut vorzubereiten.
Genau, was kann Susanne erwarten, was sie nach der Beratung quasi in der Hand hat? Ist sie dann, also weiß sie dann schon, wie alles geht, oder ist es eher so eine Art Koordination?
Ja.
Wie läuft das ungefähr?
Ja, also wenn ich mich jetzt mal an meine Situation im Pflegestützpunkt zurückdenke, dann würde ich sie mir erstmal einladen und würde erstmal die gesamte Situation mit ihr besprechen. Ja, das heißt, im Prinzip würde die Begutachtung einmal durchgegangen werden, sodass sie genau weiß, was sie sagen muss. Ja, das ist erstmal das erste Thema. Ich würde an der Stelle noch gar nicht so viel über konkrete Leistungen sprechen, weil wir ja noch nicht genau wissen, welcher Pflegegrad denn letztlich besteht. Und im Moment ist der Fokus erstmal auf der Begutachtung. Und wenn sie dann die Begutachtung hat und hat den Bescheid, würde ich direkt einen zweiten Termin mit ihr vereinbaren, damit wir dann uns konkret die Leistungen anschauen. Wenn jetzt in diesem Vorgespräch klar wird, dass schon irgendwelche ganz dringenden Dinge anliegen, die sofort geklärt werden müssen, ja, dann kann man natürlich auch schon Hilfen in Anspruch nehmen, ohne dass jetzt der Bescheid schon da ist. Es gibt ja auch Möglichkeiten über die Krankenkasse, schon mal erste Hilfen im Bereich zum Beispiel Medikamentengabe oder Verbandswechsel, solche Dinge schon zu organisieren, ohne dass überhaupt ein Pflegegrad besteht. Und vielleicht gibt es ja auch schon erste Fragen, die bestehen, was mache ich denn, welche Hilfen gibt es denn, schon mal so einen groben Ausblick auf die Perspektiven. Vielleicht kann sie auch schon mal Telefonnummern haben, dass sie irgendwo anrufen kann und sich schon mal auf Wartelisten setzen lassen kann, damit sie erst eine Liste hat mit Dingen, die dann zu tun sind. Also das ist ja auch die Besonderheit, sage ich mal, an der 7a-Beratung, dass eben eine wirklich ausführliche, ein Assessment gemacht wird, ja, entweder mit oder ohne Pflegegrad, und dass dann eben geschaut wird, welche Schritte sind jetzt wirklich konkret notwendig, um die Pflegesituation von der pflegebedürftigen Person zu verbessern. Also sie geht im Prinzip raus aus dem Gespräch und hat dann wirklich konkrete Punkte, da anrufen, das organisieren, vielleicht schon mal eine Hilfsmittelverordnung sich vom Arzt geben lassen, so dass sie schon auch bevor der medizinische Dienst da war, bevor der Pflegegrad entschieden ist, schon mal weiß, was jetzt zu tun ist.
Ja, also es geht ein bisschen um einen Plan machen, Überblick schaffen, Prioritäten schaffen, nächste Schritte, Anlaufstellen, ja.
Genau.
Jetzt gehen wir mal davon aus, dass Susanne merkt, okay, Organisation ist gut, aber sie ist auch sehr unsicher da, wie sie an die praktische Pflege rangehen soll. Handgriffe, was muss überhaupt gemacht werden, was muss wie gemacht werden. Sie hat Angst, was falsch zu machen. Wir haben ja schon kurz erwähnt, die Pflegekurse bzw. Schulungen nach § 45. Wäre das jetzt ein Moment für so einen Pflegekurs?
Absolut. Würde ich dir absolut empfehlen. Und ich finde das super gut, dass du das ansprichst, weil die Pflegekurse ist meiner Meinung nach wirklich so ein bisschen underrated. Ja? Also ist eigentlich ein riesen Gamechanger in der individuellen Pflegesituation. Pflegekurs ist ja erstmal so der Oberbegriff, und es gibt sozusagen allgemeine Pflegekurse. Das ist so das, wo früher so die Gemeindeschwester so einen Kurs gemacht hat, so mit Steckbecken und Pflegebett irgendwie, und gezeigt wird, wie kann ich denn jemandem helfen beim Toilettengang oder wie kann ich jemandem beim Waschen helfen oder generell bei der Körperpflege, beim aus dem Bett rein und raus. Und das sind so diese allgemeinen Pflegekurse, die durchgeführt werden für so eine Gruppe von Personen. Und diese Pflegekurse kann man eben auch im Rahmen einer individuellen häuslichen Schulung in der Häuslichkeit in Anspruch nehmen. Und das ist natürlich ganz wunderbar, weil dann eine Pflegefachkraft in die Häuslichkeit kommt, zu der Susanne und der pflegebedürftigen Person, und in der eigenen Häuslichkeit zeigt am Pflegebedürftigen sozusagen, wie kann ich diese Dinge machen? Also wie kann ich den Transfer aus dem Bett raus oder besser gestalten, ohne dass ich mir den Rücken kaputt mache? Ja, was kann ich machen, um vielleicht ein Druckgeschwür zu verhindern? Wie kann ich mir mein Bad besser organisieren, sodass ich besser helfen kann bei der Körperpflege? Und so diese ganzen wirklich pflegepraktischen Fragen, die kann man dann direkt an eine Pflegefachkraft stellen, die einem in der Häuslichkeit hilft und wirklich dafür so ein bisschen so das Skillset verbessert, sage ich mal. Also wirklich Fähigkeiten vermittelt, um die häusliche Pflege besser durchführen zu können. Ganz wunderbar. Würde ich jedem empfehlen. Und das Wunderbare ist, dass dieser Anspruch auch schon besteht, ohne dass ein Pflegegrad konkret vorliegt. Ja, also diese Pflegekurse, die man besuchen kann, da muss nicht mehr jemand schon pflegebedürftig sein. Das kann man auch schon mal so, ich meine, das machen die wenigsten, aber würde ich natürlich jedem empfehlen, schon mal so vorbereitend machen, dass man einfach schaut, okay, was kann ich denn machen, wenn wirklich mal Pflegebedürftigkeit bei meinen Eltern vorliegt?
Jetzt hast du schon erwähnt, dass es auch in der eigenen Häuslichkeit möglich ist. Habe ich darauf immer Anspruch oder unter welchen Voraussetzungen? Weil das ist ja ein bisschen aufwendiger, ne? Also wenn extra jemand zu mir kommt.
Ja, das ist aufwendiger und deswegen besser und deswegen immer zu empfehlen. Und da hat man immer Anspruch drauf. Also es muss natürlich schon irgendwie dann so eine konkrete Pflegesituation vorliegen. Ja, also so zu so einem, sage ich mal, allgemeinen Pflegevorbereitungsgespräch würde man jetzt so einen Pflegekurs in der Häuslichkeit weniger in Anspruch nehmen. Ja, und Sinn macht es natürlich, wenn man eine konkrete Pflegesituation hat, wo man dann auch wirklich zeigen kann, okay, so macht man das jetzt mit dem Transfer oder mit der Hilfe beim Bekleidungswechsel. Aber erstmal gibt es keinen, es gibt auch ganz verschiedene, und das würde ich vielleicht mal an der Stelle wirklich so als Tipp geben. Man kann zum Beispiel eine Pflegeschulung in der Häuslichkeit in Anspruch nehmen bei Demenz, wenn es um den Umgang mit einer demenzerkrankten Person geht. Man kann das super in Anspruch nehmen bei einer Pflege nach Schlaganfall, wenn es darum geht, okay, wie kann ich das machen mit dem gelähmten Arm oder mit dem gelähmten Bein. Man kann das machen, wenn es um eine vielleicht palliative Pflegesituation auch geht, um auch am Lebensende da wirklich zu wissen, wie gehe ich denn jetzt mit verschiedenen Symptomen um. Also es gibt eine große Bandbreite an Themen, für die man so eine häusliche Pflegeschulung nutzen kann und auch sollte. Es geht ja immer darum, dass der Pflegekurs, der richtet sich an die pflegenden Angehörigen, die befähigt werden sollen, ihre Pflegesituation besser machen zu können. Das Ganze hat auch wirklich so ein bisschen natürlich auch einen präventiven Charakter, einfach damit man direkt von Anfang an idealerweise die pflegenden Angehörigen so stützen möchte und so befähigen möchte, dass sie natürlich die Pflege auch so lange wie möglich durchführen können, ohne sich selber dabei irgendwie kaputt zu machen.
Es ist ja wie bei vielen Dingen, auch wenn ich weiß, wie man es richtig macht, dann fällt es mir leichter und ich fühle mich dann auch sicherer damit, ganz dass ich es auch richtig mache. Mhm. Genau, denn auch praktische Pflege kann man auch falsch und richtig machen.
Ja.
Aber Verena, wenn du das gerade so super schilderst, ich habe so das Gefühl, dass viele das gar nicht wissen. Also diese Möglichkeit, diese Pflegeschulung auch vor Ort wahrzunehmen, ist definitiv eine wichtige Leistung. Aber was sagt deine Erfahrung aus der Praxis?
Also die wenigsten haben davon gehört. Ja, und von daher bin ich ganz froh, dass wir heute darüber sprechen. Und Pflegekurse gibt es auch nochmal in ganz unterschiedlichen Ausprägungen. Ja, es gibt zum Beispiel auch diese allgemeinen Pflegekurse schon digital. Ja, da gibt es so Online-Pflegekurse, die man machen kann. Es gibt diese Pflegekurse schon bezogen auch digital auf spezielle Krankheitsbilder, wie ich eben gesagt habe, Demenz, Schlaganfall, Diabetes. Es gibt so allgemeine Orientierungskurse, wo erstmal ganz allgemein, was gibt es an Leistungen, wie beantrage ich einen Pflegegrad, wo das besprochen wird. Und die wenigsten wissen aber, dass sie eben auch einen Rechtsanspruch haben auf diese Pflegeschulung in der Häuslichkeit. Es gibt daneben auch noch die sogenannte Überleitungspflege. Das ist so ein bisschen ähnlich, hat man aber noch weniger von gehört in der Regel. Ja. Und Überleitungspflege bedeutet, dass im Prinzip auch schon eine Pflegefachkraft in eine Einrichtung kommen kann, wo die pflegebedürftige Person dann übergeleitet wird in die Häuslichkeit, also zum Beispiel in eine Reha-Klinik. Mhm. Ja. Das heißt, wenn man jetzt, bleiben wir mal bei dem Beispiel Schlaganfall, wenn jetzt die pflegebedürftige Person einen Schlaganfall hat, dann kann die Pflegefachkraft schon in die Reha-Klinik kommen und kann da auch schon gemeinsam üben, schon mal einen ersten Termin machen, kennenlernen und schauen, dass alles vorbereitet ist dann auf die Weiterversorgung in der Häuslichkeit.
In der Praxis, mal kurz den Praxisblick, finde ich dieses Fachpersonal, das dann auch wirklich kommt, ist es einfach oder sind da auch ein paar Hürden? Also ich denke mal halt, dass viele jetzt vielleicht überlegen, oh super, das mache ich jetzt auch. Geht es?
Ja, hier würde ich mich an erster Stelle an die Pflegedienste wenden, die in der Region tätig sind. Ja, die Pflegedienste, die machen so etwas, würden aber wahrscheinlich nicht von sich aus auf die Idee kommen, das immer anzubieten. Also von daher wäre der örtliche Pflegedienst eine sehr gute Idee, dort erstmal anzufragen, ob sie so eine Schulung machen können. Es gibt auch anerkannte Beratungsstellen und auch diese anerkannten Beratungsstellen sind von Pflegefachkräften geleitet, die dann auch diese Pflegekurse und Schulungen in der Häuslichkeit durchführen können.
Okay, also die Mühe würde sich lohnen auf alle Fälle.
Auf alle Fälle,
okay.
Ja.
Gehen wir mal wieder zurück zu Susanne. Ja. Wir haben ja Susanne bei uns hier im Podcast mit dabei. Es passiert also Folgendes, der Vater stürzt und war dann kurz im Krankenhaus. Also Susanne hat jetzt aber plötzlich eben Zeitdruck und fragt sich, welche Beratung hilft mir jetzt am schnellsten und am meisten? In so einer akuten Verschlechterung, was würdest du sagen, welche Beratungsform wäre jetzt am sinnvollsten und was wären die ersten zwei wichtigsten Schritte?
Der erste Schritt wäre, sich, wenn er noch im Krankenhaus ist, dort an den Krankenhaussozialdienst oder Pflegeüberleitung zu wenden. Das ist die erste Stelle, solange er noch im Krankenhaus ist, weil die relevante Nachversorgung aus dem Krankenhaus direkt organisieren können. Es kann sein, dass er danach zum Beispiel in eine geriatrische Reha geht. oder auch schon für die Häuslichkeit bestimmte Hilfsmittel benötigt, vielleicht ein Pflegebett oder ein Rollstuhl oder ein Toilettenstuhl. Und diese Hilfsmittel und auch die weitere Versorgung kann direkt schon durch den Krankenhaussozialdienst oder Pflegeüberleitung, das ist, wird so ein bisschen synonym manchmal verwendet, die Begriffe, organisiert werden, sodass es bei Entlassung direkt bereitsteht. Das wäre der erste Schritt. Die würden dann auch schon die Antragstellung mit auf den Weg bringen, mit in die Wege leiten. Die würden eine Eilbegutachtung veranlassen, sodass dann der medizinische Dienst und schon informiert ist und die Anträge schon entsprechend ausgefüllt sind. Ja. Sie sollte dann aber auch schon Kontakt aufnehmen mit dem Pflegestützpunkt. Das heißt, in dem Fall sparen wir uns sozusagen den Umweg über die Pflegekasse, weil das dann schon durchs Krankenhaus gemacht wurde. Sie sollte dann auf alle Fälle einen Termin machen im Pflegestützpunkt, um zu schauen, welche konkreten Hilfen können noch zu Hause installiert werden und sich dann auch vorzubereiten auf die Begutachtung. Und dann natürlich, weil das ist ja der erste Schritt, dann auch wenn der endgültige Bescheid über die Höhe der Pflegeleistungen da ist, dass dann auch informiert wird über die Leistungen, die konkret zur Verfügung stehen. Ja.
Danke dir.
So, jetzt hat Susanne, sagen wir mal, ein Problem. Sie hat diesen Podcast nicht gehört und deswegen weiß sie nicht so richtig Bescheid. Vor lauter Beratungsansätzen und Paragraphen klingelt ihr irgendwie der Kopf und sie versucht, das irgendwie einzuordnen. Vielleicht kannst du mal aus deiner Erfahrung sagen, was für Irrtümer du häufig hörst von Leuten wie Susanne, die sich irgendwie nicht mehr auskennen.
Ich denke, ein ganz großer Irrtum ist, dass man Diagnosen verwechselt mit einem Pflegegrad und dass irgendwelche Hobby-Pflegeberater, nenne ich sie mal, aufgrund irgendwelcher Diagnosen schon irgendwelche Pflegegrade vorhersagen. Ja, also natürlich, also bei den Diagnosen kriegst du doch mindestens Pflegegrad 3. Also das ist so etwas, was dann später unter Umständen zu Problemen führt, weil Pflegebedürftigkeit ist nicht gleich Krankheit. Ne? Bei der Pflegebedürftigkeit geht es immer um den Hilfebedarf, der besteht, und nicht um spezifische Krankheiten. Der größte Irrtum, der meiner Meinung nach besteht, ist, dass die Menschen denken, es gibt nur das Pflegegeld. Das ist natürlich die häufigst in Anspruch genommene Leistung von allen Leistungen, aber bei weitem nicht die einzige. Und das ist für mich das tatsächlich größte Problem, wenn die Menschen nur das Pflegegeld nutzen und nicht die vielen, vielen anderen Leistungen, die es gibt, um die Pflegesituation zu erleichtern. Das wären so die größten Irrtümer.
Ja. Was würdest du vielleicht Susanne raten, wenn sie auch so ein bisschen unterschiedliche Aussagen bekommt? Jetzt nehmen wir mal die von dir als Beispiel genommene Hobby-Pflegeberaterin, die ihr sagt, das wird auf jeden Fall Pflegegrad 3 oder so. Jemand anders ist da vielleicht ein bisschen vorsichtiger, sagt ein bisschen was anderes. Was würdest du Susanne sagen, wie kann sie sich einen Überblick verschaffen, wenn sie so verschiedene Sachen von verschiedenen Seiten hört?
Ja, ich glaube, dass es tatsächlich ein großes Problem ist und Menschen sehr verwirren kann, wenn der eine das sagt und da gibt es doch das und das musst du so machen. Das ist tatsächlich ein großes Problem. In dem Fall würde ich ihr raten, dass sie sich eine Vertrauensperson suchen soll. Das wäre aus meiner Sicht am idealsten der Pflegeberater oder die Pflegeberaterin im Pflegestützpunkt, weil die wirklich einen umfassenden Überblick hat über die verschiedenen Situationen. Die weiß genau, welche aktuellen gesetzlichen Regelungen gelten. Die weiß genau, welche Hilfen tatsächlich durch welche Stelle bewilligt, finanziert werden. Und das wäre tatsächlich für mich der Rat, den ich ihr geben würde, dass sie gar nicht auf Nachbarn oder Ärzte oder auch irgendeinen Sachbearbeiter irgendwo hört, sondern dass dann, wenn sich vielleicht auch nochmal notiert die Frage und dann immer nochmal rückfragt bei ihrer Pflegeberaterin im Pflegestützpunkt.
Also so früh wie möglich einfach auch an Fachleute wenden, weil da kriegt man dann auch fundierte Auskünfte. So, jetzt haben wir sehr vieles geklärt. Auch Susanne hat jetzt ein bisschen den Durchblick. Und eigentlich möchte ich jetzt nicht noch irgendwie neue Verwirrungen stiften, aber es gibt ja schon noch ein drittes Beratungsangebot, von dem man vielleicht auch schon mal gehört hat, sei es von der Hobbypflegeberatung oder so, wo auch immer. Der Beratungseinsatz nach § 37.3. Ja. Vielleicht mal ganz kurz als Ausblick. Ab wann wird das relevant und warum erst dann und was kann ich da erwarten?
Ja. Eine fantastische Frage. Der Beratungsbesuch nach § 37.3 ist dieser Pflichtberatungsbesuch, den man ab Pflegegrad 2 verpflichtend einmal pro Halbjahr der Pflegekasse nachweisen muss. Das ist das, was immer so, ja, da kommt alle 6 Monate jemand. So, das ist das, wie die Menschen das kennen. Es ist so, dass dieser Beratungsbesuch dient, um die häusliche Pflege in der Qualität zu stärken und auch der pflegenden Angehörigen nochmal Tipps zu geben, wie sie ihre Pflegesituation verbessern kann. Also so ganz, wenn ich jetzt mal aus Sicht der Krankenkasse das erklären würde, dann würde ich sagen, wir wollen schauen, dass die Pflege sichergestellt ist, auch wenn die pflegebedürftige Person das Pflegegeld hat, also keine professionellen Pflegefachkräfte mit involviert sind. So würde ich es aus Sicht der Pflegekasse erklären. Aus Sicht einer Beraterin, die mit großer Leidenschaft Beratungsbesuche nach 37.3 durchführt, würde ich sagen, das ist eine Möglichkeit, dass zweimal im Jahr eine Fachperson in die Häuslichkeit kommt und in der individuellen Pflegesituation schaut, wie man diese verbessern kann. Da werden nochmal die Leistungen erklärt, auch nochmal runtergebrochen auf die eigene Situation. Es wird an Hilfen vermittelt und auch noch mal schnell Unterstützung gegeben, vielleicht mit einem Hilfsmittelempfehlung oder auch mit einer konkreten Fragestellung. Und diese Beratungsbesuche sind auch schon freiwillig möglich ab Pflegegrad 1. Das wissen viele nicht. Also schon, wenn man diesen nur Pflegegrad 1 hat, hat man auch Anspruch auf diese Beratung. Das wird übernommen, das ist kostenlos und ist natürlich eine ganz große Empfehlung, weil natürlich gerade am Beginn einer Pflegebedürftigkeit ganz viele Dinge schon gut auf den Weg gebracht werden können und Hilfen mit reingenommen werden, auf die man dann später zurückgreifen kann und schon sozusagen installiert hat, wenn die Pflegebedürftigkeit voranschreitet. Auch bei Bezug von Sachleistung, also auch wenn schon ein Pflegedienst kommt oder bei Kombileistung, wenn der Pflegedienst nur so punktuell kommt, auch dann kann man weiter freiwillig diese Beratungsbesuche in Anspruch nehmen und bei Pflegegrad 4 und 5 sogar freiwillig bis zu 4-mal im Jahr, also einmal pro Quartal.
Vielen Dank für diese super ausführliche Information. Das ist, glaube ich, schon ganz wichtig, dass man das klärt, weil es ja doch so viele verschiedene Paragraphen gibt. Das, glaube ich, verwirrt dann oft die Leute ein bisschen. Möglicherweise ändert sich das, gucken wir mal. Ja, und wer sich dann noch mal genauer zum Beratungseinsatz nach Paragraph 37.3 informieren möchte, dem empfehle ich an der Stelle unseren Podcast auf alle Fälle zu dem Thema. Und den Link, den packen wir wie immer in den Shownotes. Ja, jetzt bleibt mir eigentlich nur noch an der Stelle zu sagen, vielen Dank, Verena. Du hast mit so viel Herzblut das erzählt. Man merkt einfach, wie du dabei bist, wie du engagiert bist. Das kann man auch an deiner ganzen Vita sehen. Also richtig toll. Und ich danke dir für die Zeit und dass du unseren Hörerinnen und Hörern so viel Informationen, wertvolle Informationen mitgegeben hast. Man merkt einfach, dass es dir am Herzen liegt.
Das tut es. Und vielen Dank, dass ihr mit eurem Podcast die Möglichkeit gibt, über dieses wunderbare Thema Pflegeberatung sprechen zu können. Dankeschön.
Wichtiges Thema übrigens, Verena. Ja. Ich hätte mir gewünscht, wir hätten das damals schon gehabt, als ich in der Situation war. Also das ist ein wichtiges Thema, genau.
Ja, vielen Dank auch von mir.
Ja, damit sind wir schon am Ende der Folge.
Ja, wir nehmen heute vor allem drei Dinge mit. Erstens, es gibt unterschiedliche Anlaufstellen und jeder hat so ein bisschen den Schwerpunkt. Aber es schadet auch nicht, wenn man sich bei der Pflegekasse und dem Pflegestützpunkt meldet. Zweitens, Beratung ist nicht gleich Beratung. Je nach Situation kann eine Pflegeberatung nach 7a oder ein Pflegekurs nach Paragraph 45 genau das Richtige sein. Ja, und sobald man den Pflegegrad hat, kommt auch noch der Beratungseinsatz nach 37.3 dazu. Ja, und ganz wichtig noch, wenn man die häufigsten Irrtümer kennt, die wir heute auch ein bisschen besprochen haben, dann spart man sich viel Zeit und Nerven. Also gerade bei den Hobbypflegeberatungen vielleicht nochmal woanders hinwenden, wo dann jemand vom Fach solche Fragen beantworten kann.
Ja, also ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie wie Susanne mit dem Gefühl aus der Folge gehen, nicht alles perfekt machen zu müssen, sondern jetzt für sich selbst einen Plan entwickeln. Wen kann ich anrufen? Wofür ist wer zuständig? Und welche Unterstützung passt jetzt zu der Situation?
Ja, und wenn Sie Fragen haben oder auch Wünsche zu bestimmten Themen, dann schreiben Sie uns gerne. Unsere Mailadresse finden Sie in den Shownotes. Bleibt mir nur zu sagen, machen Sie es gut und bis zur nächsten Folge von Pflegeleichter Leben.
Tschüss.
Servus und bis zum nächsten Mal.